Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Ich freue mich sehr, heute Jonas Deichmann begrüßen zu dürfen. Ich habe ihn schon, glaube ich, zwei oder dreimal angekündigt. Ein Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Ich glaube, der hat heute sehr, sehr viel spannende Themen oder einfach Dinge zu erzählen. Herzlich willkommen, Jonas.
Ja, danke und hallo Rick.
Wo erwische ich dich gerade? Du bist jetzt gerade in der Nähe von Barcelona, oder?
Genau, ich bin heute Morgen in Barcelona losgeradelt und bin jetzt in Girona, kurz vor der französischen Grenze. Also fehlen jetzt noch so 1500 Kilometer bis nach München. Bin also gerade ja schon im, wenn man das gesamte Projekt anguckt, schon auf der Zielgerade im Schlusssprint zurück nach Hause.
Ja, mega. Also mein Team, für das ich fahre, die gesamte Base ist in Girona. Ich glaube auch Jan Frodeno, kennst du vielleicht über Wisen auch. Ich weiß ja nicht, wo du gerade schläfst, aber auf jeden Fall Girona, sehr guter Zwischenstopp, würde ich mal so sagen. Wie geht's dir so kurz vorm Ziel? Du hast es gerade schon gesagt, du bist endlich auf der Zielgeraden, wenn man das gesamte Projekt anschaut. Wie geht's dir da? Hast du Bock, wenn du endlich fertig bist, oder genießt du noch jeden Tag?
Also ich genieße jetzt nochmal jeden Tag, weil gerade jetzt, ich habe ja mein Projekt auch die Route öfters ändern müssen und bin dann, mein Schwimmen ist sowieso eine harte Disziplin, und dann auf dem Fahrrad im Winter im Frühling durch Sibirien macht auch Spaß, ist auch großes Abenteuer. Und dann bin ich erstmal gelaufen durch Mexiko, aber so jetzt hier in Südspanien bei schönem Wetter auf kleinen Passstraßen unterwegs zu sein, macht schon nochmal Spaß, weil Radfahren ist und bleibt die schönste Disziplin. Deshalb, ich genieße jetzt noch die letzten Tage und freue mich dann aber auch, ich bin jetzt ja dann 14 Monate unterwegs gewesen, freue mich dann auch wieder in Deutschland anzukommen und erstmal ein bisschen Pause zu haben, bevor es dann aufs nächste große Abenteuer geht.
Ja, Wahnsinn, dass du schon wieder so ans Nächste direkt denkst. Als ich die Folge so ein bisschen vorbereitet habe heute, musste ich ein wenig lachen, weil ich halt am 30. Oktober letzten Jahres wurde mein Sohn geboren, und du bist ja am 20. September letzten Jahres losgefahren, das heißt einen knappen Monat vorher. Und wenn ich mir sozusagen vorstelle, dass du eigentlich seitdem mein Sohn auf der Welt ist plus noch einen Monat unterwegs bist, also das ist einfach mal so eine Zeitspanne, die ich so ein bisschen besser greifen konnte, hat das auf jeden Fall sehr, sehr großen Respekt bei mir hervorgerufen. Bei Plan Z ist es meistens so, dass ich am Anfang mit so einer kleinen Schnellfragerunde starte. Ich habe die jetzt, weil ich so viele Fragen heute an dich habe, etwas kürzer gehalten, als die normal ist, und so ein bisschen auf deinen Triathlon um die Welt auch abgestimmt. Lass uns einfach starten damit, oder?
Passt, ja.
Super, super. Die Schnellfragerunde wird wie immer gesponsert von Breitling. Herzlich willkommen, Jonas, im Podcast. Wie alt bist du?
34.
Was würdest du sagen, machst du beruflich?
Ich bin Abenteurer und Extremsportler.
Hast du einen festen Wohnsitz?
Nein, ich wohne in der Praxis auf meinem Fahrrad, habe eine Meldeadresse.
Sehr gut. Wenn du morgens aufstehst, was gibt's da bei dir? Kaffee oder Tee?
Immer Kaffee.
Sehr gut. Und wenn du abends ins Bett gehst, gönnst du dir ein Bier oder lieber ein Glas Wein? Oder gar kein Alkohol?
Am liebsten einen guten Rotwein oder je nachdem, in Mexiko auch gerne ein Tequila oder ein Mezcal. Weil ich sage immer, ein kleines Gläschen Alkohol am Abend, vielleicht verliere ich 5% körperliche Leistung am nächsten Tag, aber dafür gewinne ich 10 an Motivation.
Ich glaube, ich sehe schon, wir sind auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Was würdest du sagen, war deine beste Übernachtung in dem gesamten Trip? Kannst du dich an die erinnern?
Die beste war auf dem Baikalsee. Der war noch zugefroren, wo ich dort angekommen bin. Und habe mir dann erst, also wenn man am Baikalsee ist, dann muss man auch reinspringen, habe mir also erst mit Steinen ein Loch reingemacht und bin in den See gehüpft. Und danach habe ich ein kleines Feuer am Ufer gemacht und habe dann mein Zelt auf dem See aufgeschlagen. Und das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Die Eisdecke war noch ziemlich dick. Und der See, der bewegt, also das Eis ist ja nicht still. Also man hat auch Geräusche und schläft dann auf dem See. Das ist ein Erlebnis, was man nicht vergisst.
Ja, Wahnsinn, ey. Das hört sich wirklich krass an. Und gibt's auch irgendeine Nacht, wo du, an die du dich erinnern kannst, wo du fast gar nicht geschlafen hast, wo du sagst, die war absoluter Horror?
Auch in Sibirien, war ja mit dem Fahrrad unterwegs. Die schlimmen Tage waren gar nicht die, wo es wirklich kalt war. Da ist es trocken und mit guter Kleidung alles möglich. Aber im Frühjahr dann, wenn es tagsüber Plusgrade hat und nachts minus 15, dann ist alles nass und dann da draußen mit nassen Sachen übernachten. Und morgens in die steif gefrorenen Schuhe rein. Das ist dann auch bei mir am Limit der Komfortzone und nicht gerade toll.
Ja, Wahnsinn, dass du überhaupt noch sowas wie eine Komfortzone hast. Und wenn ich das ein bisschen verfolgt habe, ist das auf jeden Fall, also ich glaube, ich hätte das Gefühl nach den ersten 4 Tagen aufgehört. Hätte gedacht, nee, da bin ich raus. Nächste Frage. Gibt es so ein richtig geiles Essen, ein richtig geiles Mittagessen, Abend, dass man nur sagst, boah, das hat mich komplett weggeflasht, das habe ich richtig gebraucht oder war kurz am Hungerast oder so?
Also ich laufe ja grundsätzlich immer und radel zur nächsten Tankstelle, zum nächsten Restaurant. Und mir haben es die Tacos in Mexiko angetan. Wobei mein absolutes Lieblingsessen jetzt auf der Weltumrundung Chile en Nogada war. Das ist ein mexikanisches Gericht, ist Chili gefüllt mit Fleisch und Nüssen und verschiedenen Sachen. Gibt es immer nur im, ich glaube, Juli, August, September in einer Region von Mexiko. Und das ist das beste Essen, was ich auf der ganzen Welt je gefunden habe.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Wann stehst du immer eigentlich auf bei deinem Trip? Bist du eher ein Langschläfer oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher. Hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Disziplin an ab. Jetzt gerade ist es Winter, da bin ich bei Sonnenaufgang auf dem Rad, um einfach die Zeit auszunutzen. In Mexiko auch wegen der Hitze, da bin ich meistens schon bei Sonnenaufgang oder vorher gestartet, um einfach den hohen Temperaturen aus dem Weg zu gehen. Aber ich bin prinzipiell immer früh morgens und später Nachmittag ist meine stärkste Phase. Ich habe immer mittags so einen kleinen Durchhänger, da brauche ich dann meine Kaffeepause und dann läuft es wieder.
Lieber laufen oder lieber schwimmen?
Definitiv lieber laufen. Schwimmkarriere, die ist vorbei.
Und lieber laufen oder lieber Radfahren?
Auch ganz klar Radfahren. Es ist und bleibt die Nummer 1.
Sehr, sehr gut. Das war die Schnellfragerunde von Breitling präsentiert. Jetzt können wir richtig in den Podcast starten. Und die wichtigste Frage vorab. Wie sehr bereust du es, deinen Rasierer vergessen zu haben?
überhaupt nicht, weil ein großes Abenteuer braucht auch einen großen Bart. Also ich habe mich tatsächlich seit dem Start nicht mehr rasiert. Habe aber auch schon einen Termin. Also an dem Ankunftstag in München wartet schon ein Friseur auf mich. Und dann wird erstmal geschert.
Ja, nee, das war auf jeden Fall auch nur als Witz gedacht. Ich finde das auf jeden Fall, es passt sehr, sehr gut zu dir. Siehst ein bisschen aus wie Robinson Crusoe. Aber wie du sagst, wer so eine Reise antritt, den würde ich mir auch so vorstellen. Das Witzige ist, dass ich dich gefühlt schon so ein bisschen kenne und auch etwas länger kenne, weil meine Frau bei Wisen arbeitet im Marketing und die schon ganz oft über dich geschrieben hat, einfach weil du ja von Wisen gesponsert bist. Und deswegen habe ich das wirklich immer mit Spannung verfolgt. Und du hast gerade schon gesagt, du bist Extremsportler, du bist Inhaber von 6 Weltrekorden und die alle auf dem Rad. Also eigentlich bist du, sag ich, eher so Extremsportler, was das Radfahren angeht. Hast dich aber jetzt dazu entschlossen, einen Triathlon um die Welt zu machen. 360 Grad Triathlon, 120-fache Ironman-Distanz, 450 Kilometer Schwimmen, 19.000 Kilometer Radfahren, 5.000 Kilometer Laufen. Am 26. September 2020 in München ging's los. Wie du gesagt hast, jetzt erwische ich dich gerade in Girona, kurz vor Barcelona. Und es ist der Tag 415 der Reise. Das ist ja wirklich wahnsinnig lang. Wie ist das? Kannst du das schon alles so ein bisschen realisieren oder zieht der einfach Tag für Tag an dir vorbei?
Also ich bin viel allein unterwegs und habe viel, viel Zeit zu nachdenken. Deshalb, ich realisiere das schon, hab Zeit, das Ganze auch zu verarbeiten. Gerade Mexiko mit dem ganzen Chaos und den Menschenmengen und ist ja alles ein bisschen anders gelaufen als geplant, ist natürlich da jeden Tag irgendwelche Emotionen, die man auch verarbeiten muss. Und ist für mich mein bisher mit Abstand größtes Projekt. Und jetzt so kurz vor der Ziellinie zu sein, das ist dann, ich glaube dann auch was ganz Besonderes, wenn ich dann in Richtung nach Deutschland reinkomme und Richtung München, da freue ich mich auch wirklich drauf.
Werbung. Wieder einmal ist Wisen als Partner in diesem Podcast dabei. Wie schon ein paar Mal erwähnt, ist mein heutiger Gast Jonas Deichmann auch von Wisen gesponsert und Jonas ist mit den Wisen-Produkten um die ganze Welt gefahren. Ein besseres Argument gibt es wohl kaum. Ich stelle euch Wisen aber trotzdem nochmal ganz kurz vor. Wisen ist eine Kölner Marke für alle Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen, die hochwertige und verantwortungsbewusst in Europa hergestellte Sportbekleidung mit einem zeitlosen Design suchen. Und auch für die jetzige kalte und nasse Jahreszeit lohnt es sich mal bei Wisen auf der Homepage oder in einem Wisen Store vorbeizuschauen. Denn Wisen hat für diejenigen, die auch in den Wintermonaten noch draußen fahren wollen, einige Produkte in der Kollektion, die euch warm und trocken halten. Da gibt es zum Beispiel eine wasserabweisende Winterradjacke, die durch die Zugabe von Kaffeebohnen im Garn deine Körperwärme speichert. Oder auch einige Produkte mit Merino-Wolle aus mühlisingfreier Tierhaltung, die euch wie gesagt auch schön warm halten. Schau dir doch mal die Produkte für den Winter online unter wisen.net an und spare 10% auf die Kollektion mit dem Code PLANZ. Der Code wird klein und zusammengeschrieben. Der Code ist einzulösen unter www.wisen.net und in allen Wisen Stores. Ich sag's gerne nochmal, der Code ist PLANZ, klein und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 10% auf die gesamte Kollektion und vor allen Dingen auch auf die Winterprodukte, damit ihr schön warm und trocken durch den Winter kommt. Viel Spaß damit. Werbung Ende.
Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, in Mexiko, ich glaube, das ging ja auch so ein bisschen in den Medien um die Welt, dass du ja so ein bisschen so einen Forrest Gump-Effekt, sage ich mal, da ausgelöst hast, bist da jeden Tag einen Marathon gelaufen und erzähl doch einfach mal, wie das war, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, bist du ja ein Volksheld da in Mexiko jetzt.
Also vorher hat man mich in Mexiko, sag ich mal, in der Radszene haben mich ein paar tausend Leute gekannt, aber das war jetzt, ich war relativ unbekannt oder praktisch komplett unbekannt. Und in Tijuana, wo ich gestartet bin, war ein einziger Läufer dabei, der mich begleitet hat. Und dann, wo ich aufs Festland rüber bin, da hat mich eine Straßenhündin für 130 Kilometer begleitet. Die ist mir einfach immer hinterher gerannt, ich konnte es auch nicht verscheuchen, hat nachts vor meinem Zelt übernachtet. Und darüber gab es dann eine nationale News Story. Also es war in allen Medien und nationales Fernsehen hat sie besucht. Und jetzt ist sie zur bekanntesten Hündin Mexikos aufgestiegen. Sie wurde dann auch adoptiert und eine Gruppe von Läufer hat sie per Pickup ins Dorf gebracht, wo sie adoptiert wurde. Da hat sie der Bürgermeister und die Gemeinde hat sie mit einer Medaille empfangen. Und hat ein großes Event draus gemacht, also das gibt's auch nur in Mexiko. Und seitdem war ich nie wieder allein, also es ist komplett durch die Decke gegangen. Ich habe täglich zwischen 20 und 200 Läufern gehabt, die hinter mir hergerannt sind und habe dann auch Polizeieskorte bekommen, da, ja, das ist mehr als eine Angela Merkel in Deutschland hat. Es sind wirklich, ich habe einmal gezählt, 9 Polizeiautos, ein gepanzertes Fahrzeug und 12 Motorräder, die mir eine Millionenstadt den Verkehr abgeriegelt haben, die Ampeln und Kreuz gesperrt, damit ich da durchrennen kann. Und die sind teilweise auch mit Maschinengewehren neben mir hergerannt. Also es wurde ein großes Volksfest draus aus meinem Lauf, wurde dann teilweise live im Fernsehen übertragen. Und das ging innerhalb von 2 Monaten so, dass ich praktisch unbekannt war in Mexiko und plötzlich hat mich das ganze Land gekannt.
Das ist ja total verrückt. Ja, also würde ich mal sagen, es wird auf jeden Fall Zeit nach deiner Reise dann mal wieder nach Mexiko. Vielleicht ziehst du ja mal nach Mexiko. Vielleicht kannst du ja richtig jetzt mit der neu gewonnenen Prominenz mal richtig durchstarten da. Aber lass uns mal ein bisschen auf deine Reise an sich eingehen. Wie gesagt, ich habe es immer mal wieder verfolgt. Und aber jetzt für die Hörer und Hörerinnen hier des Podcasts, ich denke mal, die meisten werden damit was anfangen können mit deiner Person und der Reise. Also wer das nicht mitbekommen hat in der Radszene, der schläft vielleicht auch ein bisschen. Aber trotzdem, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen oder die eine oder andere, die es nicht mitbekommen hat. Deswegen erklär mal so ein bisschen deinen Trip. Also es ging mit dem Laufen los. Also bevor ich das sag, mach du das lieber, du kannst es besser.
Genau, also ich bin ursprünglich Radfahrer und hatte dann die Idee, ich brauche ein neues Projekt. Ich habe jetzt viele Radprojekte gemacht und wollte neue Herausforderungen, hatte immer den Traum als Abenteurer einmal um die Welt. Ist irgendwie logisch. Und so kam die Idee, warum nicht als Triathlon, hat noch keiner gemacht. Und ich bin im September letzten Jahres in München gestartet, habe die Radstrecke eben unterbrochen in verschiedene Teile, damit es auch auch aufgeht mit der Weltumrundung, bin erstmal an die Adria nach Kroatien geradelt, also kleine 5-Tagestour. Und dann bin ich 450 Kilometer die Küste entlang geschwommen bis nach Dubrovnik, auch ohne Begleitboot. Also ich bin unsupported unterwegs, das heißt, ich habe so ein kleines Floß hinter mir hergezogen, um die Hüfte gebunden und bin damit dann geschwommen, abends ans Ufer, habe dann am Ufer gezeltet und bin am nächsten Tag wieder an derselben Stelle ins Wasser. Einkaufen auch, einfach in den Hafen geschwommen, mit Floß in der Arm und Neoprenanzug in den Supermarkt. Einkaufen und wieder zurück ins Wasser. Und da war ich ja fast 2 Monate im Wasser, bis nach Dubrovnik. Und dann ging es mit dem Fahrrad weiter durch Osteuropa und Russland komplett durch, bis nach Vladivostok am Pazifik. Und dann die Laufstrecke einmal quer durch Mexiko, 120 Marathons von Tijuana nach Cancun. Und jetzt bin ich auf der Zielgerade mit dem Fahrrad noch von Lissabon nach München, wo ich jetzt so in 12, 13 Tagen ankomme.
Du bist mit dem Boot rübergefahren von Mexiko nach Portugal, richtig?
Das war der Plan. Also ich wollte es ursprünglich komplett ohne Fliegen machen, auch Pazifik und Atlantik. Sorry. Aber es ist am Ende, das hat nicht geklappt wegen Corona letztendlich. Es gibt keine Frachtschiffe aktuell und es ist Hurrikansaison im Atlantik, also auch keine Segelboote. Da musste ich leider fliegen. Ist schade, aber ja, irgendwann gibt es doch Zeit für eine andere Weltumrundung.
Ich glaube, das schmälert die Leistung aber keinesfalls. Ich hatte das so mitbekommen, weil wir ja, sag ich mal, in der Vorbereitung zu dieser Folge, ist es ja auch gar nicht so leicht, einen Termin zu finden, wenn du immer unterwegs bist. Und gerade wenn du dann mal, so wie jetzt, Internet hast, jetzt hatten wir Glück und wir haben es erwischt. Aber genau deswegen war das nochmal eine Frage, wie du überhaupt von Mexiko nach Portugal gekommen bist. Ich muss sagen, ich kann mich wirklich gut daran erinnern, gerade am Anfang. Also ich kann mir schon noch irgendwie vorstellen, so Rad zu fahren, so Strecken, 19.000 Kilometer, irgendwie, das finde ich auch cool. Laufen, da fängt es dann schon an, wo ich sage, okay, krass, das ist halt schon mal nicht mehr meine Sportart, das finde ich riesen Respekt dafür. Aber wie du schon gesagt hast, vor allen Dingen Schwimmen. Ich war ganz oft auf deinem Account, wo du geschwommen bist und hab das immer verfolgt, wie du so geschrieben hast, heute wieder leider nur 7 Kilometer geschafft und nur 8 Kilometer, hatte wieder einen starken Gegenwind und so. Gerade so am Anfang der Reise. Also ich verstehe schon, dass du das Schwimmen am Anfang direkt gepackt hast, weil es wahrscheinlich auch für dich so das Härteste war. Also von der Sportart her, von der Disziplin her. Aber den ganzen Tag im Wasser, mit einer Boje hinten dran. Also das hast du ja vorher auch noch nie so richtig geübt, oder? Also wie war das?
Also ich bin kein Schwimmer. Ich meine, ich bin mein ganzes Leben lang Radfahrer gewesen. Und als Radfahrer im Winter in Deutschland läuft man auch mal ein bisschen. Also ich bin auch ein guter Läufer, aber Schwimmen, das habe ich in der Schule mal ein halbes Jahr lang einmal die Woche gehabt. Also ich bin nicht untergegangen, aber das war es dann auch ungefähr. Und ich habe als Vorbereitung, bin ich einmal der Länge nach durch den Bodensee geschwommen. Und habe dann am ersten Tag in der Adria schon gemerkt, okay, im Bodensee für die Adria trainieren, das ist wie wenn du auf dem Fahrrad bei Rückenwind im Flachen für die Alpen trainierst. Es ist einfach ein bisschen was anderes. Und ich habe dann auch direkt am Anfang, irgendwie am zweiten Tag, kam dann auch ein kleiner Sturm auf. Und da merkt man dann, im Wasser ist man den Elementen einfach komplett ausgesetzt. Auf dem Rad, selbst im starken Gegenwind, man kommt ja immer irgendwie vorwärts im Wasser. Wenn das Wetter nicht will, dann schwimmt man rückwärts. Keine Chance. Und das war für mich auch eine komplett neue Erfahrung, dass es wirklich Bedingungen gibt, wo ich nicht gegen ankomme. Also es ist sehr, man fühlt sich da ziemlich erstmal klein. Man denkt immer, man kann alles, man schafft alles. Und beim Schwimmen merkt man dann ganz schnell, eben nicht. Wenn das Wetter gegen einen ist, dann hat man keine Chance.
Ja, vor allen Dingen bist du ja dann auch, also wie gesagt, ich habe das verfolgt immer, bist ja ganz oft dann auch einfach, wie du gesagt hast, aus dem Ufer raus, dann lag da irgendwie ein altes Bootwrack oder so, wo du gesagt hast, okay, hier schlage ich jetzt mein Lager auf für die Nacht. Also für die Leute, die das jetzt hören, das ist jetzt nicht so, dass du dann irgendwie in einem 5-Sterne-Hotel eincheckst und dann schläfst, sondern wirklich auch bei widrigsten Bedingungen eigentlich übernachtest und am nächsten Tag geht's weiter.
Ja, die Logistik ist einfach beim Schwimmen viel, viel schwerer als beim Radfahren und Laufen, weil wenn ich mit dem Fahrrad im Zelt unterwegs bin, dann sind es halt noch 15 Kilometer in die nächste Ortschaft, da kommt ein Restaurant, ein Supermarkt, da bin ich in einer halben Stunde da. Ja. Schlafplatz, wenn es abends dunkel wird, dann suche ich halt noch 10 Kilometer und dann finde ich schon irgendwo einen Platz, wo ich mein Zelt aufschlagen kann. Beim Schwimmen ist man einfach verdammt langsam. Und wenn es dann abends so langsam, wenn ich merke, okay, in einer halben Stunde wird es dunkel, ja, da schaffe ich einen Kilometer. Und oft ist es Steilküste oder felsig. Und auf dem Kilometer muss man halt was finden. Ja. Das heißt, ganz oft bin ich dann irgendwie abends auf irgendwelche Felsen geklettert und habe dann so mehr oder weniger angenehmen Schlafplatz gefunden. Deshalb das Swimpacking, das ist nicht nur im Wasser hart, sondern eben auch die ganze Logistik drumherum ist der Horror. Aber großes Abenteuer.
Ja, also krass, ey. Also das hat mir wirklich... Das war wohl so einer der Momente, der mir am meisten Respekt einfach abverlangt hat. Und das nächste war dann, ich meine, ich kenne es als Radprofi, kenne ich das auch. Nässe und Kälte beim Radfahren sind definitiv große Feinde. Und ich, also als du es schon angekündigt hast und wie ich gesagt habe, ich habe das ja über meine Frau Leo und auch über Wisen mit denen immer viel Kontakt. Und ihr habt ja auch so ein bisschen getestet vorher, Radsachen, wie komme ich durch Sibirien, durch Russland im Winter, wo ich mir gedacht habe, sag mal, warum tut er sich das freiwillig an? Aber du hast es ja eigentlich gerade gesagt, eigentlich war es okay, du bist da gut durchgekommen durch den Winter in Russland.
Ja, also es geht auch wieder darum, ich habe halt immer kleine Ziele. Ich denke immer nur an heute, den Weg zur nächsten Tankstelle, zum nächsten Kaffee, zum nächsten Schokoriegel. Und so geht es immer ein Stückchen weiter und irgendwann ist man im Pazifik. Ich habe das vorher auch in der Kältekammer von der Deutschen Bahn getestet, auch mit Reisern, meine Ausrüstung. Hat alles wunderbar funktioniert, aber der Unterschied, die Kältekammer hatte minus 25 Grad, das heißt, es ist eine sehr trockene Kälte. Und ich habe im tiefsten Winter, also ich bin ja Ende des Winters, Anfang Frühjahr in Russland gewesen, wegen Verzögerungen von Grenzschließungen mit der Pandemie. Und ja, im Winter hatte ich überhaupt keine Probleme. Also bei minus 20 Grad Radfahren ist in Ordnung mit der richtigen Ausrüstung. Die üblen Tage waren, wenn es tagsüber so um die Null hat, alles ist nass, alles schmilzt, die Schneemassen, und dann abends minus 15 und dann im Zelt übernachten. Da ist dann nicht nur, also körperlich ist es hart, sondern auch mein Material. Ich habe auf 10.000 Kilometer zweimal das Tretlager und die Lager von den Laufrädern gewechselt. Mir ist die komplette Schaltung, alles kaputt gegangen. Ich musste oft mein armes Fahrrad, also Esposa, heißt Spanisch heißt Ehefrau, also ich hänge sehr an ihr. Ich musste sie ein paar Mal anpinkeln, um die Kette wieder aufzutauen. Also es sind schon sind heftige Bedingungen, und zwar nicht die wirklich kalten Tage, sondern die Tage, wo es halt um den Gefrierpunkt ist und dann nasskalt.
Ja, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist natürlich auch für das Material, das eine riesen Herausforderung ist. Wie lang warst du da unterwegs durch Russland? Wie lange hat das insgesamt gedauert?
Russland waren es knapp über 2 Monate.
Krass, krass. Und stimmt das, dass du das Ganze mit einer Radhose gemacht hast? Immer im selben Leder, oder? Also das habe ich mal gehört zumindest.
Ja, ich habe jetzt eine neue für Europa bekommen, okay. Aber Russland habe ich mit einer Radhose durchquert, das ist richtig. Also ich bin ja auch beim Gepäck, es war einfach nicht mehr Platz. Ich muss ja auch alles tragen, und dann mit so einer Winterausrüstung dabei, sind die Taschen schnell voll.
Ja, ich glaube, das wäre auch eine meiner Fragen gewesen. Was ist denn so, was würdest du als dein wichtigstes, was ist der allerwichtigste Gegenstand, den du dabei hast?
Schwierige Frage, weil letztendlich, ich bin absoluter Minimalist, aber alles, was am Rad dran ist, brauche ich. Da gibt es nichts, worauf ich verzichten kann. Das Wichtigste am Ende ist mein Handy, um ehrlich zu sein. Ohne Handy funktioniert gar nichts mehr. Navigation, nichts funktioniert ohne Handy.
Ja. Und das lädst du dann einfach über eine Powerbank, oder wie machst du das genau?
Genau, ich habe eine große Powerbank dabei. Da bin ich so 3-4 Tage mit autark, und dann in Restaurants oder ab und zu in einem Hotel lade ich schnell alles auf, und dann ist wieder gut.
Dann geht's wieder los, ja. Verrückt. Aber dann erklär doch mal so ein bisschen deine Ausrüstung. Was findest du oder was hast du alles dabei? Du sagst, du bist minimalistisch, aber trotzdem, ich meine, für den Trip um die Welt braucht man ja trotzdem einiges, gerade bei den ganzen Wetterbedingungen. Wie sehen deine Biketaschen aus oder dein Floß? Erklär das mal ein bisschen.
Also war alles ein bisschen anders. Beim Floß, da ist noch weniger reingegangen. Ich habe nicht mehr ein Zelt dabei gehabt, sondern wirklich komplett Minimalismus. Heißt, einen kleinen Minischlafsack, eine Isomatte, eine Hose, ein Hemd für den Strand abends, Neoprenanzug, Powerbank, Elektronik und das war es dann auch schon. Also wirklich an Kleidung, ein Set Kleidung und mehr nicht. Und damit war das Floß auch schon gerade wirklich am Limit. Auf dem Fahrrad hatte ich ein bisschen mehr Platz, das war auch Platz für ein Zelt dann und einen guten Winterschlafsack, eine Isomatte, eine Daunenjacke, also so richtige Komfortausstattung. Ich habe beim Schwimmen sogar meine Zahnbürste wieder in der Mitte durchgesägt, um nochmal so die letzten Gramm und Platz zu sparen. Also da wird wirklich auch am Detail gefeilt. Und im Winter dann ging es halt vor allen Dingen um mehrere Lagen dabei zu haben. Auch allein die Schuhe sind dann so Winterstiefel, die sind halt riesig und wiegen ein Kilo fast. Und genauso auch mit zwei Daunenjacken, Winterfellmütze, da war alles dabei. Und muss auch mal Wechselsachen haben, damit ich irgendwie dann abends zumindest trocken schlaf. Das war dann von der Ausrüstung her wirklich am Limit, um das noch irgendwie reinzubekommen. Laufen war wiederum, Mexiko ist es immer warm. Das heißt, da war es von der Ausrüstung her, sag ich mal, relativ easy. Mein Problem in Mexiko war, dass die Mexikaner mir immer Sachen geschenkt haben. Und man darf in Mexiko Geschenke nicht ablehnen. Und es ging dann so weit, die haben auch irgendwie kein Gefühl dafür gehabt, dass ich das ja alles hinter mir herziehen muss, in meinem Anhänger. Ich habe dann teilweise so große Steine geschenkt bekommen und ich erinnere mich noch genau, ich habe eine Passage gehabt, da wurde ich in einem Dorf empfangen vom Bürgermeister und es ging, der letzte Kilometer war auf Kopfsteinpflaster steil den Berg hoch. Und das ganze Dorf, das hat irgendwie haben die so eine große Facebook-Gruppe gehabt, das ganze Dorf hat gewusst, ich komme und hat auf mich gewartet. Und ich habe hinterher gezählt, die haben mir beim Hochlaufen auf dem Kilometer irgendwie 21 Liter waren es, glaube ich, Getränke geschenkt und in den Anhänger geworfen. Und ich bin dann oben so die letzten Meter, ich habe es kaum noch geschafft, vorwärts zu kommen, weil der Anhänger so schwer war mit Geschenken. Oder einmal haben sie mir 5 Melonen reingeworfen und so Sachen. Alles super nett, aber muss man auch ziehen.
Ja, das hört sich auf jeden Fall an, als wenn du in den 14 Monaten, in denen du unterwegs bist, Erfahrung für ein ganzes Leben gesammelt hast. Aber was ich mich gefragt habe, was ist denn deine größte Angst, wenn du so einen Trip startest? Also ich habe überlegt, so okay, wenn ich sowas machen würde, ich hätte wahrscheinlich wirklich am allermeisten Angst, irgendwo richtig krank zu werden und dann da hilflos irgendwo zu liegen. So, also hast du so eine Angst oder sagst du, bist du einfach total positiv und realistisch oder beziehungsweise hast du ja gerade auch erzählt, du bist ein Tüftler und anscheinend auch sehr, sehr intelligent, um sowas alles zu planen. Was ist denn deine größte Angst, wenn du so einen Trip startest?
Also ich bin ein großer Fan von Statistiken. Das heißt, ich google natürlich auch, wie viele Haiattacken gibt es im Mittelmeer. Und wenn man dann mal in der Nacht schwimmt und alles ist dunkel, dann ist es natürlich ein unangenehmes Gefühl. Aber ich weiß, ist eigentlich ausgeschlossen, dass da irgendwas passiert. Die größte Gefahr, oder auch mit Drogenbanden in Mexiko zum Beispiel, die größte Gefahr, wo ich auch wirklich Angst vor habe, ist immer LKWs. Also gerade in okay. Russland, vor Russland habe ich Angst, vor Russland, vor dem Verkehr. Wenn dann die LKWs mit einem halben Meter Abstand einem vorbeidonnern, wirst du als Radfahrer auch kennen, das ist dann teilweise ein sehr unangenehmes Gefühl. Und davor habe ich Angst, weil ich weiß, das ist das mit Abstand Gefährlichste.
Ja, das stimmt. Wenn man in Köln wohnt und hier in der Umgebung Rad fährt, kennt man das auch, dass man da immer wieder auf, ungeduldige Autofahrer oder LKW-Fahrer trifft. Und das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man, wenn da so ein LKW an einem vorbeiballert, gerade in Russland, wie du sagst, da weiß man ja auch nicht, ob die sowas überhaupt kennen oder ob die einen einfach umfahren von hinten. Okay, das kann ich nachvollziehen. Aber nochmal so zu diesem Krankheitsthema zurück. Bist du da jetzt bis jetzt komplett gesund durchgekommen oder gab es auch mal Tage, wo du irgendwie niedergeschlagen warst und ein bisschen pausieren musstest?
Also ich habe mal in Russland eine Lebensmittelvergiftung gehabt und dann, mich hat es jetzt in Portugal tatsächlich erwischt und ich war 3 Tage, oder in Spanien, ich bin 3 Tage flach gelegen. Ansonsten bin ich problemlos durchgekommen. Ich habe mal so ein bisschen kleine Probleme mit dem Knöchel gehabt bei der Laufstrecke, aber im Großen und Ganzen gesundheitlich relativ problemlos. Also nie was Größeres, wo ich jetzt mal eine Woche pausieren musste.
Ja, ey, das ist aber wirklich, da hast du echt einen, ich meine, du bist sicherlich auch sehr, sehr trainiert, aber ich finde, da hast du auch schon einen krassen Körper, dass der das alles so ab kann. Respekt an der Stelle. Dich haben ja aber auch immer wieder mal Leute begleitet. Also ich verstehe schon, dass du das am Tag machst und komplett unsupported, aber trotzdem hast du ja immer teilweise auch so Teams um dich rum, die dann halt dich irgendwie, also die dir jetzt nicht helfen, aber die jetzt, ich sag mal, jetzt Fotografen oder Filmer oder was auch immer. Also wie würdest du das einteilen? Wie in der gesamten Zeit, wie oft warst du allein unterwegs und wie oft warst du mit einem Team um dich herum unterwegs?
Wir haben es tatsächlich vor ein paar Tagen ausgerechnet. Wir hatten an den Highlight-Spots, wo man jetzt sagt, also Baikalsee zum Beispiel oder Sierra Madre in Mexiko, da muss eine Filmcrew vorhanden sein, weil es kommt ein Dokumentarfilm raus und jetzt am 1. Dezember auch ein Buch, das Limit bin nur ich. Und deshalb habe ich immer ein Team auch öfters dabei gehabt. Wir sind insgesamt auf 70 Tage gekommen, wo ich Begleitung hatte bei 415. Und den Rest der Zeit bin ich alleine gewesen, habe dann mit GoPro gefilmt. Interessant, mein Hauptfilmemacher, der Markus Weinberg, ist auch Ex-Profi. Der ist früher im Radrennen in, glaub, Kontinentalklasse gefahren. Mhm. Und der hat mich dann größtenteils auch auf dem Fahrrad begleitet. Und um dann auch wirklich, weil die interessanten Momente, die passieren ja oft auch unvorhergesehen. Und er war dann immer live dabei, hat auch mit mir in Sibirien im Zelt übernachtet. Und genau, so sind wir auf 70 Tage gemeinsam und den Rest fast 400 Tage alleine dann.
Wow, das ist echt beeindruckend. Und fühlst du dich ja nicht allein? Also ich würde mich da, glaube ich, auch irgendwie nicht allein fühlen. Also Einsamkeit, kennst du das? Oder ist es einfach so, dass du wirklich sagst, nee, damit habe ich kein Problem?
Also wenn ich draußen in der Natur bin und Sport mache, dann bin ich nie wirklich alleine. Ich fühle mich, bin glücklich und passt so alles. Und ich habe ja auch jetzt mittlerweile auch, bin selbst überrascht, in welchen Ecken auf der Welt, in irgendwelchen sibirischen Dörfern es doch Radfahrer gibt, die mir irgendwie aufs Instagram folgen und dann ein Stückchen mitradeln. Und in Mexiko wurde es ja jetzt eh zum Volkslauf, deshalb mittlerweile habe ich immer Begleitung und bin jetzt selten mal eine Woche am Stück irgendwie allein unterwegs. Deshalb, das passt so alles, aber ich meine, ich habe jetzt auch 14 Monate meine Familie nicht gesehen und das ist natürlich schon viele Freunde, das natürlich, da freue ich mich dann schon, wenn ich wieder zurück bin und meine Leute, die mir auch wichtig sind, mal wieder sehen.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also hast du Freunde da gefunden, richtig? Also wenn du zum Beispiel sagst, in Mexiko Volksheld, so viele Leute laufen mit dir. Wie oft kommt es vor, dass du mit jemandem da irgendwie die Nummer austauscht oder sagst, okay, irgendwie geiler Typ, mit dem habe ich immer noch Kontakt?
In Mexiko habe ich da tatsächlich auch Leute gefunden, wo ich sage, hey, das sind Freunde fürs Leben geworden, einfach super Typen. Prinzipiell natürlich ist es auch, da viele radeln oder laufen ein Stückchen mit und man sieht sich dann eben nicht mehr, hat eine super gute Zeit, dann ist auch vorbei, weil es sind einfach auch zu viele Leute. Gerade in Mexiko sind auch der Kameramann zum Beispiel, da muss ich sagen, mit fast allen Kameramännern, die mich jetzt öfters begleitet haben, habe ich mich auch super verstanden und man trifft sich auch später nochmal, dann macht andere Projekte zusammen. Und dann habe ich auch Leute, Leonardo zum Beispiel, der ist in Tijuana mitgelaufen an der Mauer, wollte ursprünglich 10 Kilometer mitlaufen und ist dann aber am ersten Tag irgendwie 20 mitgelaufen. Dann hat es ihm irgendwie so viel Spaß gemacht, dass er zwei Tage später wieder mitgelaufen ist und dann ist er da irgendwie 4 Tage mitgelaufen und dann hat er sich eine Woche Urlaub genommen und ist hinterhergekommen und ist mitgelaufen und am Ende noch nach Mexiko-Stadt und nach Cancun gekommen. Also der war insgesamt irgendwie fast einen Monat dabei und ist auch ein guter Freund geworden. Also es ist, man lernt auch viele interessante Leute kennen.
Ja, das glaube ich. Ja, das hört sich sehr cool an. Und also ich meine, wenn du jetzt nicht gerade in Mexiko als Star durch die Gegend läufst und ganz viele Leute dabei sind, sondern zum Beispiel in Sibirien Rad fährst, das habe ich mich auch gefragt, weil wenn ich jetzt hier einfach 5-6 Stunden Ausdauertraining mache draußen, ich habe halt Kopfhörer dabei, ich höre irgendwie die Musik oder ich höre einen Podcast. Wie ist das bei dir? Bleibst du auf dem neuesten Stand? Also konsumierst du irgendwelche Medien, während du läufst oder Rad fährst oder machst du einfach komplett Kopf an, sage ich jetzt mal, und ohne Input?
Kommt ganz drauf an, wo ich gerade bin, was ich mache. Ich höre prinzipiell gerne Musik und auch mal einen Podcast zum Beispiel. Beim Laufen praktisch die ganze Zeit und beim Radfahren, ja, also wenn ich in irgendwie einen schönen Pass hochfahre und dann Musik dazu, das ist schon cool.
Werbung. Schon mal von SKS Germany gehört? Das solltet ihr auf jeden Fall. Denn SKS Germany ist Weltmarktführer im Bereich Radschützer und führender Anbieter von Fahrradzubehör, insbesondere von Luftpumpen. Und vor allem ist SKS ein absolutes Traditionsunternehmen. 100 Jahre SKS Germany, made in Germany. Die komplette Produktion findet in Deutschland statt. Um genauer zu werden, es werden 95% der Produkte im Sauerland produziert. Um ganz genau zu sein, in Sundern. Dort war ich auch vor einigen Wochen und es war sehr beeindruckend, als ich die Produktion kennenlernen durfte, sowie auch viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es hat echt Bock gemacht. Zurzeit hat SKS 420 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und SKS Germany hat dabei einen Slogan verinnerlicht: Das Rad neu erfinden. Und das seit über 100 Jahren. Als Karl Schäffer-Klute 1921 mit der Produktion von Gardinenstangen begann, konnte er wahrlich nicht ahnen, dass sein Handwerksbetrieb die Fahrradbranche entscheidend mitgestalten wird. Kommen wir kurz zur Historie des Unternehmens. Die Firmengründung im Jahr 1921, die Übernahme einer ortsansässigen Luftpumpenfabrik 1932 und nicht zuletzt der Beginn der Fertigung von Kunststoffluftpumpen in den 50er Jahren. Seit den 90er Jahren führen Willow Blome und Michael Beste das erfolgreiche Familienunternehmen. Im Jahr 2020 wurden 1,2 Millionen Luftpumpen, 3,1 Millionen festmontierte und 1,9 Millionen ansteckbare Radschützer hergestellt. Für mich ist es wichtig, jetzt nochmal die Werte des Unternehmens hervorzuheben. Bodenständigkeit, Zuverlässigkeit und Kontinuität. Es gibt ein Gewinnspiel zum 100-jährigen Jubiläum, welches auf der Webseite sks-germany.com zu finden ist. Dort gibt es viele coole Preise zu gewinnen. Deswegen schaut vorbei auf sks-germany.com und haltet Ausschau nach den guten Produkten von SKS. Werbung Ende.
Was läuft bei dir für Musik? Das würde mich mal interessieren. Was läuft da? Was haust du in die Playlist rein?
Also es ist unterschiedlich, ich komme immer auf die Situation an. Ich habe jetzt abends am Zelt eine andere Playlist, als wenn ich einen Pass hochfahre. Meine Lieblingsplaylist ist aber tatsächlich der Forrest Gump Soundtrack.
Sehr geil. Ja, das passt ja auch. Du bist ja auch mal mit der Kappe gelaufen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, wie viel Kalorien nimmst du eigentlich pro Tag dazu? Ich meine, du musst ja, wie hat sich dein Körper eigentlich verändert? Du musst ja, also wenn man sich das eigentlich vorstellt, musst du ja komplett bis auf die Knochen runtergemagert sein, aber natürlich machst du auch sau viel Sport und hast Muskeln und die versorgst du auch. Also du kommst mir als ein sehr, sehr intelligenter Mensch rüber, du wirst schon wissen, was du isst, aber erzähl mal so einfach so ein normaler Tag. Was konsumierst du da eigentlich, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, musst du ja Kalorien wie Sau verbrennen?
Also ist bei allen drei Disziplinen anders und auch für mich war es eine super interessante Erfahrung, wie sich mein Körper verändert hat. Also ich habe ja immer Sport gemacht, wo man nur die Beine braucht und beim Schwimmen habe ich das erste Mal so ein bisschen einen Ansatz von Muskeln im Oberkörper bekommen und habe aber nonstop gefuttert, also ich habe jetzt kein Gewicht verloren. Beim Radfahren dann in Sibirien habe ich mir sogar auch zum Beispiel in den Kaffee immer ein Stück Butter rein, um einfach Fettreserven in der Kälte zu haben und ich esse... Ja. Ist für einen Radprofi vielleicht ein bisschen seltsam, aber für mich ist es, ich habe halt kein Support-Team dabei. Also ich habe niemanden, der mir jetzt meinen Energy-Riegel reicht oder die Pasta kocht am Abend, sondern ich esse alles, was ich finde und so viel wie möglich. Und das heißt oft irgendwelche sibirischen Tankstellen, wo es dann halt Schokolade und eine Cola gibt und ein bisschen Fastfood. Ist letztendlich ganz egal, Hauptsache kalorienreich und viel. Und beim Laufen hat sich mein Körper wieder komplett verändert, weil beim Radfahren kann ich nonstop essen. Also ich kann auf dem Fahrrad alle 20 Minuten oder alle Viertelstunde irgendwas reinschieben und dann irgendwelche Schokoriegel und dann verliere ich kein Gewicht. Aber beim Laufen, also da habe ich Mühe gehabt, irgendwie, weil mein, der Magen immer so ein bisschen in Bewegung ist, genug zu essen. Ich bin extrem dünn geworden. Ja, ich habe beim Laufen ca. 10 Kilo gegenüber dem Radfahren verloren. Und letztendlich war es auch gut, habe ich gemerkt, weil das für mich das die Herausforderung beim Laufen war gar nicht die Ausdauer. Die Ausdauer habe ich. Der Knackpunkt ist tatsächlich die Gelenke, Knöchel, etc. Und da ist es jedes Kilo mehr, was du hast, ist halt ein Kilo mehr, was draufdrückt. Das heißt, beim Laufen du musst unglaublich leicht sein für die Langdistanz. Und da hat sich mein Körper wirklich, viele Leute haben mir geschrieben, wie siehst denn du aus? Also als ob du ein Strafgefangener bist, so dünn war ich. Ja, aber am Ende, es war nötig.
Ja, also ja, ist krass. Also hat sich eigentlich dein Körper einfach auf jede Gegebenheit angepasst. Und du sagst es, also wie viele Kilometer sind es denn noch nach München? 1500 ungefähr, hattest du gesagt, ne?
Genau, es sind noch 1500. Und ja.
Und wie fährst du da jetzt? Mont Ventoux steht noch auf dem Plan, hast du gerade schon erzählt bei mir im Vorgespräch.
Genau, morgen geht's über die Grenze nach Frankreich, dann erstmal die Küste lang bis in die Provence. Und dann noch einen kleinen Abstecher auf Mont Ventoux hinauf. Also ich habe gehört, letzte Woche lag noch kein Schnee, also man kann wohl noch hoch. Bin gespannt. Und dann über die Voralpen in Frankreich, Genfer See, durch die Schweiz, Bodensee und dann Allgäu Richtung München.
Das muss sich auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr krass anfühlen, jetzt nach so einer langen Zeit wieder Richtung nach Hause zu kommen. Aber wenn du schon mal am Mont Ventoux bist, kannst du ja, also ich musste dieses Jahr bei einer Tour de France Etappe zweimal hochfahren, kannst du ja auch einfach alle drei Seiten nochmal hochfahren, dann kriegst du noch oben so einen Pass, dass du Mont Ventoux Challenge geworden hast.
Welches ist deine Lieblingsseite?
Wie bitte? Ich hab's nicht verstanden.
Jetzt war gerade die Verbindung ein bisschen schlecht, da bin ich dir ins Wort gefallen, sorry. Genau. Nee,
alles gut.
Genau, welches ist denn deine Lieblingsseite?
Die flachste, die von hinten. Also ich weiß, es gibt ja eine, die ist 20 Kilometer und 5%, glaube ich. Die fand ich am besten. Und die klassische, die steile Seite, die habe ich wirklich verflucht. Also da, ich bin ja jetzt auch nicht der allerleichteste für einen Radprofi. Ich habe ja auch so 76, 77 Kilo während der Tour de France auf den Rippen. Und dann bin ich schon sehr dünn, aber trotzdem sind das einige Kilo mehr als die Bergfahrer. Von daher leide ich dann schon ganz schön berghoch da.
Ja.
Ja, nee, also ich glaube, nach dem Trip, den du gemacht hast, reicht auf jeden Fall einmal Ventoux noch hochfahren. Aber würdest du jetzt sagen, nach den 14 Monaten, dass du dich als Mensch irgendwie verändert hast? Also ich glaube, wir haben ja gerade am Anfang schon mal ein bisschen drüber geredet so, aber ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, eine Wesensveränderung trifft da ein, aber das war, glaube ich, gerade, was ich gesagt habe, schon auch ernst gemeint, dass du in diesen 14 Monaten, du lernst ja so viele Menschen kennen und siehst so viele Orte und Natur und sammelst einfach so viele Erfahrungen, wie andere Menschen vielleicht in einem ganzen Leben. Gibt es irgendwie, also merkst du an dir, dass sich das vielleicht als Mensch verändert hat, dass du ein anderer Typ bist, als du vielleicht losgefahren bist?
Auf jeden Fall, gerade in der Hinsicht, ich meine, ich bin vorher auch schon in vielen Ländern gewesen, habe viel gesehen, aber immer auf dem Fahrrad. Und für mich jetzt schwimmen, mal die Welt vom Wasser aus zu sehen oder auch laufen, gerade mit dem mexikanischen Volksfest und was da alles passiert ist, sind auch für mich neue Erfahrungen, genauso Sibirien im Winter mit dem Fahrrad durch. Das sind für mich Erfahrungen, die auch komplett neu sind und die einen natürlich verändern. Das heißt, jetzt zum Beispiel, Fahrradfahren wird immer meine Lieblingsdisziplin sein, aber ich habe jetzt durchaus noch mehr Lust, auch mal einfach neue Sachen ausprobieren, andere Disziplinen. Und es gibt dann auch extrem viel Selbstvertrauen, wenn man sieht, ich war immer Fahrradfahrer. Und jetzt bin ich 120 Marathons gerannt und bin einmal die Adria durchgeschwommen. Das sind, wenn man mal so sieht, mit der richtigen, am Ende ist es alles eine Frage der Motivation. Und wenn man sieht, was möglich ist, das gibt einen ja auch viele dumme Ideen für die Zukunft.
Das ist ja riesen Respekt für die Leistung, wenn du das nochmal so sagst, 120 Marathons am Stück. Aber Motivation hast du ja angesprochen, das habe ich mich auch gefragt. Wo, ich meine, das ist eine bescheuerte Frage, weil man das wahrscheinlich gar nicht so beantworten kann, aber ich frage mich schon, wahrscheinlich jeder Mensch, den ich kenne, der hätte irgendwo während des Trips aufgegeben oder keinen Bock mehr gehabt und bin nach Hause geflogen. Wo nimmst du den Willen her, du musst ja schon irgendwie einen Tick anders sein, auch als ein normaler Mensch, dass du da so den Willen hast und die Motivation, das so durchzuziehen.
Ich sag's mal, die absolute Grundvoraussetzung, das Allerwichtigste ist die Frage, warum tut man's? Und für mich ist der große Traum, ich weiß zu 100%, warum ich's tue. Und klar, manchmal gehören auch harte Tage dabei dazu, aber ist Teil davon. Und die harten Momente sind die besten Erinnerungen. Also zu wissen, warum man es tut, also die richtige Sache zu machen und eine positive Grundeinstellung zu haben, das ist die absolute Basis. Und dann große Ziele in kleine herunterbrechen. Also ich denke mir nicht beim Beispiel Laufen. Die ersten Marathons für mich waren der Horror, weil ich bin vorher 7 Monate lang nicht gelaufen, bin auf dem Fahrrad gewesen und geschwommen. Und dann die ersten Marathons, ich bin halt abends kaum noch die Stufen zum Restaurant oder zum Hotel hochgekommen, weil einfach die Beine, andere Muskeln, das war die Hölle, ich bin gehumpelt. Und wenn man dann denkt, okay, jetzt geht's mir nach Marathon Nummer 2 so und 118 kommen noch, dann ist das ziemlich demotivierend. Aber in meinem Kopf laufe ich keine 120 Marathons, sondern ich laufe 42 mal 1 Kilometer und wiederhole das Ganze für 120 Tage. Also ich habe kleine Ziele und laufe grundsätzlich zu den nächsten Tacos in meinem Kopf. Also der Taco One.
Also eigentlich, das erinnert mich ein bisschen an harte Trainingseinheiten. Da ist man auch konstant dabei, sich selbst zu verarschen und zu sagen, okay, noch bis dahin oben und dann ist es geschafft. Und wenn man dann da ist, also ja, das kann ich, also natürlich nicht, lange nicht in dem Ausmaß, wie du das anscheinend schaffst, aber ich kann das zumindest so, diese in Etappenzielen zu arbeiten im Kopf, ich meine, das ist in der Tour de France auch ähnlich, da schaust du auch nicht auf Etappe 17 und denkst dir, fuck, wie soll ich die denn schaffen, sondern du denkst dir, ja gut, davor kommen ja erstmal 16 Etappen, vielleicht soll ich erstmal die Tag für Tag fahren, dass man so ein bisschen von Tag zu Tag lebt. Eigentlich die Frage, die jetzt kommt, die wollte ich dir eigentlich als allererstes stellen, habe ich ein bisschen verpasst. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, zu sagen, ich mache einen Triathlon um die Welt? Also da muss man ja, ich meine, das hört sich eigentlich erstmal wie eine Schnapsidee an, aber das dann wirklich umzusetzen, zu planen. Du hast vorher schon eine Generalprobe durch Deutschland gemacht. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Also ich habe mich natürlich auch die Projekte wurden einfach immer größer. Ich habe während der Schule, in der Jugend Radrennen gemacht. Also ich komme vom Leistungssport. Ich habe dann fürs Studium aufgehört, aber habe eine Weltumrundung auf dem Fahrrad einmal gemacht. Das war aber kein Rekord, sondern es war einfach klassische Radreise. Und danach kam dann die Idee, warum eigentlich nicht den Leistungssport mit dem Abenteuer verbinden? Und da kommt man dann, wenn man das tut, dann kommt man genau auf das Thema, wie schnell kann ich eigentlich einen Kontinent auf dem Fahrrad durchqueren? Das ist so die Kombination aus Abenteuer und Leistungssport. Und da habe ich die letzten Jahre eben erst Eurasien-Durchquerung, dann Panamerika von Alaska bis nach Feuerland und dann vor 2 Jahren vom Nordkap bis nach Kapstadt Südafrika geradelt. Und das sind so die größten Kontinentaldurchquerungen, die man machen kann. Und danach kam einfach der Gedanke, okay, was kommt jetzt als nächstes? Und ich wollte eine neue Disziplin machen. Ich wollte jetzt irgendwie mal sehen, okay, kann ich auch was anderes als Radfahren? Und hatte natürlich als Abenteurer immer den Traum, eine Weltumrundung zu machen. Es ist logisch irgendwie. Wenn du Abenteurer bist, dann willst du einmal um die Welt. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, was kann man machen, was auch noch nicht gemacht wurde? Und da kam dann die Idee, ja cool, ein Triathlon. Geht auch auf mit den Distanzen und hat noch keiner gemacht. Laufen kann ich, schwimmen, ja, ich bin mal ein bisschen im See geschwommen, also die Adria geht auch irgendwie, passt.
Krass, ey, krass, das ist wirklich, und wie muss ich mir das vorstellen, wie lange planst du so einen Trip? Also dann, wie du sagst, es erfordert ja eine enorme Logistik auch, anscheinend musst du ja auch noch während des Trips immer umplanen, wie, wenn ich das richtig rausgehört habe. Also du bist ja anscheinend ziemlich relaxed. Ich glaube, ich wäre da eher ein bisschen der Control-Freak, dass ich das alles durchgeplant haben möchte. Wie lange dauert bei dir die Planung dafür?
Gar nicht so lange. Aus dem Grund, ich weiß, der beste Plan funktioniert in der Praxis sowieso nicht. Ich muss flexibel sein und dieses Mal kam noch die Corona-Pandemie dazu. Also ich habe auch Das Projekt habe ich vor Corona geplant, habe dann, sag ich mal, ein paar Monate damit verbracht, natürlich erstmal zu schauen, gibt es eine Route, wo die Grenzen auf sind, wo Visa möglich sind. Und beim Schwimmen natürlich, man kann nicht gegen die Strömung schwimmen im Meer, unmöglich. Daher dann eine Route zu finden, die machbar ist und auch nicht zu gefährlich, hat ein bisschen gedauert. Aber ich habe zum Beispiel nicht getestet, wie das ist, im Meer jetzt mal 20 Kilometer zu schwimmen, bevor ich gesagt habe, ja, das mache ich. Und am Ende des Projekts, wo ich los bin, da habe ich so eine ungefähre Route gehabt. Und das ging dann schon los. Da bin ich gerade aus München rausgeradelt und an Tag Nummer 1 musste ich bereits meine Route ändern, weil Tirol hat Corona-Beschränkungen eingeführt. Es musste ich Transit schnell durchmachen. Und dann gab der erste, Ende September, der erste Schneefall, der Großglockner war zu. Routenänderung Nummer 2 am Tag 2. Und so ging das dann weiter. Also meine komplette Route hat sich komplett verändert. Bin dann auch statt Südostasien und die Südroute über Iran, Indien, Südostasien bin ich durch Russland geradelt. Statt durch die USA bin ich durch Mexiko gerannt. Also am Ende war alles anders. Aber irgendwie geht's.
Ja, total verrückt. Und das Nächste, was ich mich ja auch dann frage, du hast es gerade schon mal angesprochen, da will ich auch definitiv noch mit dir drüber reden. Du scheinst ja auch, also neben diesen ganzen sportlichen Leistungen, die du machst, wir haben es gerade gehört, du warst eigentlich 70 Tage begleitet, den Rest warst du allein, bist du ja auch noch ein enormer Medienprofi anscheinend, dass du das alles so, also die Eindrücke einfach komplett mitnimmst und das da draußen teilst. Du hast gesagt, jetzt kommt ein Buch raus. Wie hast du das noch nebenbei geschrieben? Beziehungsweise hast du mit jemandem telefoniert und der hat das für dich geschrieben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, es ist natürlich auch, ich lebe ja auch davon, es ist auch mein Job. Und da gehört eben auch dazu, dass man es einfach auf Social Media hat und in der auch Vorträge, ja. Buch, Film etc. rausbringt. Ich habe wöchentlich Sprachnachrichten gesendet und wir haben dann so einmal im Monat telefoniert. Mit Martin Waller, ist ein Profi im Buchschreiben und der hat das Buch dann für mich geschrieben, kam dann auch nochmal nach Cancun, am Ende der Laufstrecke haben wir uns nochmal eine Woche intensiv zusammengesetzt und jetzt kommt da ein Buch raus, was wirklich super ist und auch viel besser als was ich auf dem Handy abends hätte schreiben können, wenn ich dann am Zelt lieg.
Ja, krass. Und das Nächste ist ja auch, dass du auch einen Film rausbringst. Miles Ahead heißt der, von der EOFT. Das ist die European Outdoor Film Tour, die ja auch momentan läuft. Das heißt, man kann den Film jetzt momentan, glaube ich, schon sehen, aber das kannst auch du wahrscheinlich besser erklären als ich.
Genau, also ich wurde ja während dem ganzen Projekt auch immer wieder vom Filmteam und Fotografen begleitet. Und da sind jetzt, ein Film ist schon draußen, nämlich Miles Ahead, ist ein 15-minütiger Film über mein Abenteuer, Teil von der aktuellen EOFT. Und der läuft aktuell schon in den Kinos, überall in größtenteils Deutschland, Schweiz, Österreich, auch ein bisschen international. Ich bin auch bei ein paar Terminen auch vor Ort, müsste jetzt nochmal gucken, München zum Beispiel, Hamburg, Frankfurt, Rosenheim, um dann noch so ein bisschen hinterher Q&A zu machen. Und er ist ein super spannender Film, weil er einfach auch komprimiert ist in 15 Minuten und ein bisschen was anderes als die normalen EOFT-Filme, die natürlich auch super spannend sind, aber es ist der erste Film, der, sag ich mal, Work in Progress ist, weil mein Projekt ja noch nicht zu Ende ist. Und daher ist es auch für die EOFT was Neues. Und ich finde ihn super. Im März kommt da noch ein Großfilm raus, der dann, sag ich mal, das anderthalb Stunden geht und das über das ganze Projekt ist.
Ja, total krass. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Wer da jetzt interessiert ist, einfach mal googeln EOFT. Ich glaube, dann findet man alle Daten, wann die wo ist und wenn man deinen Film Miles Ahead auch dabei schauen kann. Ja, wie ist das sonst so? Ich meine, ich habe es ja schon gesagt, ich habe es auf Insta immer verfolgt. Ich glaube, als du so angefangen hast, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber du hattest so 30.000, 40.000 Follower und irgendwie gefühlt jedes Mal, wenn ich wieder auf deinem Profil war, waren es irgendwie 10.000 oder 15.000 mehr. Mittlerweile bist du über 100.000 Follower gekommen, also ist es ja auch eine Wahnsinnsbestätigung dafür, dass du irgendwie einen guten Job machst, nicht nur sportlich, sondern auch medientechnisch, das gut einfach aufzubereiten. Also da einfach meine Frage, wie viele Nachrichten hast du da pro Tag im Postfach? Wie oft schaust du eigentlich auf dein Handy? Das, wie gesagt, noch nebenbei zu machen, riesen Respekt. Und also, ja, du hast gesagt, du lebst davon, aber wo hast du das auch einfach alles gelernt so?
Also gelernt habe ich das letztendlich selbst größtenteils. Ich habe vor 4 Jahren angefangen. Ich habe den Eurasien-Weltrekord gemacht mit Fahrrad, schnellste Eurasien-Durchquerung. Und danach habe ich dann gedacht, jetzt oder nie, habe praktisch nichts verdient, aber wollte, habe gedacht, okay, jetzt kannst du, bessere Chance kriegst du nicht. Habe alles auf die Karte Abenteuer gesetzt und seitdem ist es aber jedes Jahr ein bisschen gewachsen und mittlerweile ist es mein Job, ich kann davon gut leben. Und Social Media wächst tatsächlich irgendwie mit 500% pro Jahr aktuell. Und da kam ich auch an den Punkt, ich mache es alles selbst noch, also ich muss es auch sicherlich irgendwie nächstes Jahr abgeben. Hatte auch letztes Jahr im Frühling kam der Moment, wo ich so gemerkt habe, es tut mir nicht mehr gut, alles zu beantworten, weil es einfach irgendwann dann mal von 15.000 Followern, was man dann halt, ja, die 4, 5 Fragen am Tag kann man beantworten, ist kein Problem. Und irgendwann sind es dann halt 50 oder 100.000 Follower und dann sind es halt 50 Nachrichten am Tag. Und das kann und will ich nicht beantworten. Das heißt, irgendwo kommt dann der Punkt, wo ich sage, ich mache regelmäßige Q&As und muss dann, du kennst es wahrscheinlich auch, aber ich würde sagen, 95% der Fragen, die ich bekomme, findet man innerhalb von 2 Minuten, wenn man sich mit meinem Profil auseinandersetzt. Und das.
Ja, genau. Genau. Ja, genau,
also
ja,
sind die klassischen Fragen, die ich die ganze Zeit bekomme. Und die muss ich nicht beantworten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frage bekomme, kommst du bei mir in Nordspanien vorbei? Dann muss ich sagen, die Frage beantworte ich nicht, weil wenn man auf mein Profil guckt, dann sieht man, dass ich durch Südspanien fahre. Und es geht einfach nicht. Es ist auch irgendwie eine Zeitfrage am Ende. Und ich versuche zu beantworten, was ich kann, aber ich sehe es auch mittlerweile ein bisschen relaxed, wenn ich mal jetzt nicht so um 5 Uhr nachmittags zur perfekten Social Media Hour poste, sondern ein bisschen später und mal ein paar Fragen unbeantwortet lasse, dann ist es auch in Ordnung. Ich meine, die Leute sollten auch verstehen, dass ich unterwegs bin und tun es, glaube ich, auch.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sind dir keiner böse bei dem Aufwand, den du da jeden Tag hast, sportlich gesehen, kann man das, glaube ich, total verstehen, dass man auch vor allen Dingen ja auch mal zur Ruhe kommen möchte und dann nicht vorm Handy noch hängen möchte. Und ich meine, du bist wirklich niemandem Rechenschaft schuldig, weil du machst so einen guten Job, Leute da auf deinem Social Media Profil bei der Reise mitzunehmen. Wie du sagst, wenn man sich wirklich dafür interessiert, dann kann man auf deinem Profil alle Antworten finden. Und also ich kenne das definitiv auch, dass man irgendwie Fragen bekommt, wo man denkt, ja gut, wenn dich das wirklich interessiert, kannst du dich eine Minute damit beschäftigen, dann kriegst du die Antwort auch selber. Deswegen nochmal von meiner Seite auch nicht nur fürs Sportliche, sondern auch, wie du die Menschen da draußen daran teilhaben lässt. Ein riesengroßes Kompliment. Wir kommen so langsam zum Ende des Podcasts, weil ich habe mich jetzt auch so ein bisschen natürlich gefragt, du hast es gerade schon gesagt, viele Kilometer sind es nicht mehr, dann hast du es geschafft, dann hast du dieses Riesenprojekt, ist abgeschlossen. Ich schätze mal, da wird auch nochmal ein riesen Medienrummel auf dich warten, wenn du in München aufläufst und wünsche dir natürlich auch. Hast du dich da schon so ein bisschen drauf vorbereitet?
Also ich sag's mal so, ich habe es in Mexiko gelernt, wie das ist, wenn man einen großen Medienrummel hat. Das war in Mexiko sicherlich nochmal deutlich mehr als das, was mich in München erwartet. Wird in München auch stressig, auch schön, ich freue mich auch drauf, aber kein Vergleich zu Mexiko, weil es in Deutschland alles ein bisschen organisierter ist und auch die Medien sind ein bisschen distanzierter. Also in Mexiko ist es so gewesen, die stehen alle um dich rum und halten dir das Handy ins Gesicht und das Mikrofon. Und wenn du flüchten willst, dann rennen sie hinter dir her. Also es ist Berühmt sein ist nicht unbedingt schön, sagen wir es mal so. Das habe ich jetzt auch gelernt. In Deutschland wird es sicherlich ein bisschen entspannter sein. Ich habe erstmal 3 Wochen, wo ich jeden Tag in einer anderen Stadt bin, mit Terminen. Und krass. Dann kommt aber Weihnachten, da bin ich mal irgendwie 10 Tage bei meiner Familie in der Schweiz und dann kann ich mich mal ein bisschen erholen, aber du hast vollkommen recht. Also ich komme jetzt nach 14 Monaten in München an und ich komme erstmal nicht zur Ruhe, sondern da ist erstmal volles Programm.
Ja, also ich glaube auch, dass es vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, dass dann direkt Programm weiter ist, weil ich habe mich da einfach so ein bisschen reingedacht und ich habe mir auch gedacht, wenn du 14 Monate unterwegs bist, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht gesund, wenn du von einem auf den anderen Tag dann zu Hause ankommst und im Bett liegst, weil dann wird man wahrscheinlich irgendwie in ein Loch fallen. Von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass du dann direkt weitermachst, so ein bisschen, und da dich völlig zu Recht feiern lässt, sage ich mal. Ich denke mal, da können auch alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gerne nochmal irgendwie auf deine Webseite oder auf dein Social Media Profil gehen. Und wenn man dich da irgendwie antreffen will, hat man sicherlich eine Chance dazu. Noch 1-2 Fragen habe ich noch an dich. Weil ich habe, als ich mich so ein bisschen über dich informiert habe, habe ich schon wieder gelesen, das nächste Projekt ist schon wieder im Kopf, steht irgendwie schon wieder an, 2023, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ist der Typ eigentlich komplett durchgeknallt? Der hat noch nicht mal irgendwie den Triathlon in die Welt zu Ende gebracht und hat schon wieder ein neues Projekt im Kopf. Wie kam, also ich weiß ja gar nicht, ob das schon spruchreif ist, aber wie kann man jetzt überhaupt schon ein neues Projekt im Kopf haben?
Also du hast gerade im letzten Satz oder in deinem letzten Argument gesagt, wenn man dann erstmal nur zu Hause sitzt nach dem Projekt, dann fällt man in ein Loch. Und es ist genau der richtige Punkt. Wenn ich jetzt ankomme nach einem 14-Monats-Projekt, ich meine, und noch die Vorbereitung alles, es war jetzt 2 Jahre lang mein Leben, dieses Projekt. Und wenn ich dann ankomme, dann ist erstmal ist noch ein bisschen der Medenrummel, dann hat man Freunde und alles, und dann kommt die Frage, okay, was kommt jetzt als nächstes? Sitze ich jetzt in Deutschland, sag ich mal, wieder zurück ins alte Leben, und dann kommt dann eben genau dieses Loch. Und deshalb habe ich immer ein nächstes Projekt. Das brauche jetzt kein Startdatum haben, okay, aber es ist einfach so ein bisschen, ich brauche was in meinem Kopf, wo ich mich drauf freuen kann. Und ich möchte jetzt nicht in einem halben Jahr wieder losrennen oder losradeln. Ich möchte auch meinen Urlaub haben und mal ein Jahr lang wirklich die Beine hochlegen. Aber ich möchte im Kopf bereits ein Projekt haben, wo ich weiß, in 1,5 oder 2 Jahren oder wenn ich, sag ich mal, so weit bin, dann gibt es wieder ein großes Abenteuer und das wird ziemlich geil. Und daher habe ich immer mein nächstes Projekt. Dieses Mal, ich weiß schon genau, was es ist, ist natürlich top secret, aber es wird dem Triathlon um die Welt in nichts nachstehen.
Okay, ich bin gespannt. Aber wahrscheinlich wollte ich gerade sagen, wenn man dich das so verfolgt bei dir, das ist ja, du bist Extremsportler oder ja auch einfach, ich würde dich auch einfach als Abenteurer bezeichnen, und das ist wahrscheinlich dein Lebenselixier. Das ist wahrscheinlich so, das kann man gar nicht ausstellen. Das ist irgendwie deine Passion, und deswegen kann ich das schon gut nachvollziehen, dass auch wenn man so viel läuft und so, dass man ein bisschen Zeit hat, drüber nachzudenken, was mache ich danach eigentlich. Jonas, ich bedanke mich schon mal. Du warst echt ein super Gast. Das war super, super spannend. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, und die wäre eigentlich nur, dass es mich wirklich sehr interessieren würde. Jetzt sind es 415 Tage, die unterwegs sind. Ein paar Tage kommen noch dazu, aber vielleicht jetzt schon mal ein vorzeitiges Resümee so ein bisschen. Was ist denn so der schönste Tag gewesen, wo du sagst irgendwie, okay, das war ein absolut perfekter, geiler Tag, vom Aufstehen bis zum Abendbrot. Der Tag, da werde ich meinen Enkeln von erzählen und der wird mir in Erinnerung bleiben.
Also die schönsten Tage für mich waren letztendlich komplett Baja California. Dadurch die Wüste und an den Stränden. Alleine war ich dann noch entlang zu rennen und die Natur zu haben. Irgendwie durch die Wüste rennen mit meiner Musik und ganz alleine ist ein tolles Erlebnis. Die Erinnerung, wovon ich mal, wenn ich mal Kinder haben sollte und Enkel, denen erzählen werde, das wird eher der Trubel in Mexiko sein. Also so das Gefühl, wenn mal eine ganze Polizeiabteilung mit dir mitrennt, mit Schnellfeuergewehren in der Hand und irgendwelche Marschlieder singt, Das ist was, was man nicht vergisst. Es sind auch Stories, die man den Enkeln erleben kann. Oder auch, ich bin ja auch mit den Drogenkartellen in Kontakt gekommen. Also ich habe ja auch die Narcos haben mich ja auch mal besucht, schwer bewaffnet und haben mich willkommen geheißen bei sich in der Region. Das sind auch so Sachen, die so absurd sind, dass man sowas einfach nicht vergisst.
Ja, ich merke schon, ich konnte gar nicht in der Stunde hier im Podcast alle spannenden Themen abgreifen, aber das ist ja gar nicht so schlimm, weil wir haben es gehört, du bringst ein Buch raus, du bringst einen Film raus, für alle, die jetzt Blut geleckt haben, die können sich da noch viel mehr interessieren oder noch viel mehr informieren über dein Abenteuer, den Trailern um die Welt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und es war wirklich sehr, sehr inspirierend. Ich glaube, du bist eine große Inspiration für viele Leute da draußen. Ich wünsche dir einfach viel Gesundheit und dass du das Ding noch schön nach Hause bringst, gut, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Viel Spaß bei der Aussicht von Mont Ventoux und die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir.
Ja, danke dir. Ich freue mich jetzt auch auf die Zielgerade. Noch ein Mont Ventoux ist nochmal ein Highlight und dann geht's auf nach München. Hat auch mit dir wirklich viel Spaß gemacht und ja, dir auch viel Erfolg noch im hoffentlich bald wieder ein Trainingslager, dass du nochmal dem kalten Winter entkommst und ich verfolge es auch auf Instagram, was du so machst. Ist sehr spannend, so ein bisschen Einblicke zu bekommen in den Profi-Alltag und ja, gute Vorbereitung.
Vielen, vielen Dank, Jonas. Ja, wie gesagt, ich habe alles gesagt. Guter Typ. Danke dir.